D-Radio Wissen. Update.
History will judge us by our commitment to a just society governed by law and the willingness to face an ugly truth and say never again. There may never be the right time to release this report. The instability we see today will not be resolved in months or years. But this report is too important to shelve indefinitely.
Dieser Bericht zeigt die hässliche Wahrheit und es wird nie eine Zeit geben, an der er an der richtigen Stelle veröffentlicht wird. Das sagt die demokratische Senatorin Dianne Feinstein zum Bericht zur CIA-Verhörmethoden, den der US-Senat eben veröffentlicht hat. Nach monatelanger Verspätung und Diskussion darüber. Das ist mein Thema im Update. Ich bin Anne Zuber. Hallo zusammen.
Update.
Wir haben einige Leute gefoltert. Das hat US-Präsident Barack Obama diesen Sommer zugegeben. Welche Methoden die CIA konkret angewandt hat, nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 unter dem damaligen Präsidenten George W. Bush, darüber gibt der Untersuchungsbericht des Senats jetzt Auskunft. Der komplette Bericht ist mehr als 6000 Seiten lang. Er hat jahrelang gedauert, ihn zu erstellen. Veröffentlicht wurde nur die Zusammenfassung von 500 Seiten. Darin geht es darum, wie Terrorverdächtige misshandelt wurden. Klar war schon vorher, die CIA hat Schlafentzug angewandt und Waterboarding, also simuliertes Ertrinken. In dem Bericht steht jetzt, dass die Methoden brutaler waren, als wir das bisher wissen. Der Bericht macht auch klar, die CIA hat die US-Regierung und die Öffentlichkeit nicht ausreichend über ihre Praktiken informiert. Und diese Praktiken haben keine wichtigen Informationen gebracht. Die CIA selbst hat sich lange dagegen gewehrt, dass der Untersuchungsbericht veröffentlicht wird. Sie hatte auch Hackerangriffe auf die Computer der Auswärter gestartet. Die USA befürchten jetzt, dass es weltweit Anschläge auf Botschaften, Militärstützpunkte und andere US-Einrichtungen geben könnte. Regierungssprecher Josh Earnest sagte vorher, man habe sich seit Monaten darauf vorbereitet. Mehrere tausend Marineinfanteristen wurden deshalb in Alarmbereitschaft versetzt. Die Soldaten sollen sich bereithalten, um Botschaften und andere US-Einrichtungen in Afrika und im Nahen Osten zu schützen. Damalige Verantwortliche haben die Verhörmethoden schon vor der Veröffentlichung des Berichts verteidigt. Sie sagen, die Verhöre hätten dazu beigetragen, Osama Bin Laden aufzuspüren und Anschläge zu verhindern. Der ehemalige US-Präsident George W. Bush will sich nicht von den Methoden distanzieren.
These are good people, really good people, and we're lucky as a nation to have them.
Er sagt, die Verantwortlichen bei den Verhören waren gute Leute und die Nation kann froh sein, sie zu haben.
Was sonst noch wichtig war?
Knapp 10.000 Menschen haben gestern in Dresden im Namen von Pegida demonstriert. In Düsseldorf waren es 400. Wie gefährlich ist die rechtspopulistische Pegida-Bewegung? Darüber diskutiert Deutschland heute. Die Abkürzung steht für patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes. Hajo Funke, Politikwissenschaftler an der FU Berlin, hat im Deutschlandfunk gesagt, schon der Begriff Islamisierung im Namen der Bewegung zeige, da wird etwas verallgemeinert und verfälscht.
In den Reden hört man dann, egal wie sie heißen, ob IS oder Al-Qaida, da sind wir gegen. Natürlich, da bin ich auch gegen. Aber daraus dann eine Gefahr für das Abendland zu machen, und zwar in Deutschland, durch in Deutschland lebende Muslime, hat etwas Absurdes, Falsches, Agitatorisches, Ressentimenthaftes.
Und genau dieses Undifferenzierte und diese Verallgemeinerung wird auch deutlich, wenn man die Demonstranten fragt, warum sie für Pegida auf die Straße gehen.
Ich bin kein Ausländerfeind, aber dort wird Hass geschürt. Warum kriegen die das ganze Geld? Und für unsere eigenen Kinder, und da werden ständig irgendwelche Abstriche gemacht.
Ich stehe ganz einfach, weil ich kein großer Freund des Islams bin. Und ich keine Lust habe, dass meine Nachkommen eines Tages hier abgeschlachtet werden.
Der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime, Ayman Maizek, sagt, die Demonstranten zeigen, dass Ausländerfeindlichkeit und Rassismus salonfähig geworden seien. Viele Politiker haben nach den Demos gestern vor Pegida gewarnt. Bundesjustizminister Heiko Maas forderte alle Parteien auf, sich von den Protesten zu distanzieren.
Wenn sich in Deutschland Ausländerfeindlichkeit auf dem Rücken von Flüchtlingen breitmacht, dann dürfen wir dazu nicht schweigen. Das, was Pegida veranstaltet, ist nichts anderes als widerlich. Wenn wir etwas nicht tun dürfen zu dem, was sich da auf den Straßen abspielt, dann ist es zu schweigen.
Nordrhein-Westfalens Innenminister Ralf Jäger spricht von Nazis in Nadelstreifen und hat angekündigt, Gruppen wie Pegida genauer zu untersuchen.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Die Anti-Islam-Demos in Dresden und anderen Städten beschäftigen auch die User im Netz. Kritik an den selbsternannten Verteidigern des Abendlandes kommt von Geronimo auf tagesschau.de. Das Phantom des Wirtschaftsflüchtlings geht um in Dresden und die Scheinpatrioten sammeln sich lautstark und fahnenschwenkend, um es zu vertreiben. Nein, ihr seid ganz bestimmt nicht das Volk und schon gar nicht das Europäische. Susan Sharif findet die Demos beschämend und schreibt bei Spiegel Online: Die Zahl der Muslime wird je nach Quelle auf 2,4 bis 5,5% der Gesamtbevölkerung geschätzt. Vor welcher Islamisierung habt ihr Angst? Es gibt aber auch Kritik an den Gegendemos, die Kundgebungen von Pegida verhindern wollen. User Absurd schreibt bei tagesschau.de: Natürlich werden hier die Gegendemonstranten als die Guten dargestellt und die auf Missstände aufmerksam machen als Rassisten tituliert. Wenn diese Gegner mal genau hinhören würden, dann würden sie feststellen, dass es nicht allgemein gegen Flüchtlinge geht, sondern nur gegen Asylmissbrauch und Islamisierung. Auf Zeit Online ist für Dennis Basaldella klar: Pegida-Demos sind und bleiben Menschenhetze und haben in unserem Land nichts verloren.
Ich nehme die Wahl an, bedanke mich für das überwältigende Vertrauen und verspreche Ihnen, dass wir gemeinsam alles tun, damit die CDU weiter erfolgreich bleibt.
Bundeskanzlerin Angela Merkel ist auf dem CDU-Parteitag in Köln als Parteivorsitzende wiedergewählt worden mit 96,7% der Stimmen. Das ist das zweitbeste Ergebnis, das Merkel jemals als CDU-Chefin bekommen hat. Bei ihrer letzten Wahl vor 2 Jahren hatte sie knapp 98% der Stimmen bekommen. In ihrer Rede hat Merkel sich und ihre Regierung gelobt und die Erfolge der Bundesregierung aufgezählt, die sie der CDU zurechnet. Weniger als 3 Millionen Arbeitslose, steigende Löhne und ein Haushalt ohne neue Schulden. Kritik gab es für den Koalitionspartner SPD. Die gut 1000 Delegierten wählen heute außerdem einen neuen Vorstand und ein neues Präsidium. Bei der Abstimmung zum Präsidium könnte es spannend werden, denn es gibt nur 7 Plätze, aber 8 Bewerber. Das liegt daran, dass sich Jens Spahn aus NRW aufgestellt hat, obwohl ihn sein NRW-Landesverband nicht vorgeschlagen hat. Die NRW-CDU setzt sich stattdessen dafür ein, dass Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe neu ins Präsidium rückt. In der Ukraine hat Präsident Petro Poroschenko für heute einen Tag der Stille ausgerufen. Ein weiterer Versuch, eine Waffenruhe in der Ostukraine einzuführen. Beide Seiten, die ukrainische Armee und die pro-russischen Separatisten, halten sich nach eigenen Angaben daran und kämpfen nicht mehr. Und auch Anwohner berichten, dass tatsächlich kein Gefechtslärm zu hören ist. Die ukrainische Seite spricht trotzdem von mindestens einem Beschuss durch Separatisten. Eigentlich gilt schon seit September eine Waffenruhe, sie wurde aber nicht eingehalten. Mehr als 1000 Menschen sind seitdem bei Gefechten getötet worden. In den nächsten Tagen wollen sich beide Seiten wieder zu Gesprächen zusammenfinden. In den Industrieländern wird der Abstand zwischen Arm und Reich immer größer. Dazu hat die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD, neue Zahlen veröffentlicht. Auch in Deutschland ist das so. Demnach liegen die Einkommen weiter auseinander als vor 30 Jahren. Die 10 reichsten Prozent verdienen inzwischen 7-mal so viel wie die 10 ärmsten Prozent. Und das hat laut OECD Folgen für die gesamte Gesellschaft. Die These: Die wachsende Ungleichheit bremst das Wirtschaftswachstum. Vor allem deshalb, weil Kinder aus einkommensschwachen Familien zu wenig Zugang zu Bildung haben und deshalb schlechtere Aufstiegschancen. Laut der Studie wachsen in den nächsten Jahren vor allem die Länder, die allen Bürgern gleiche Bildungschancen ermöglichen.
Was noch wichtig wird:
Morgen werden die Nobelpreise 2014 verliehen, traditionell am Todestag des Preisstifters Alfred Nobel. Der Friedensnobelpreis wird in Oslo verliehen, alle anderen Preise in Stockholm. Die Preisträger stehen seit 2 Monaten fest. Den Friedensnobelpreis teilen sich dieses Jahr die Kinderrechtler Malala Yousafzai aus Pakistan und Kailash Satyarthi aus Indien. Der Nobelpreis für Chemie ging auch an einen Deutschen. Der Göttinger Stefan Hell bekommt den Preis gemeinsam mit 2 US-Amerikanern für die Erfindung superauflösender Mikroskope.
Und sonst in der Welt?
In Simbabwe hat der umstrittene Staatschef Robert Mugabe seine Stellvertreterin und mehrere Minister entlassen. Das melden verschiedene Medien aus Simbabwe. Vorher hatte es innerhalb von Mugabes Regierungspartei Streit gegeben. Der 90-jährige Staatschef hatte Vizepräsidentin Joyce Mujuru vorgeworfen, eine Verschwörung gegen ihn angezettelt zu haben. Mujuru war über 10 Jahre im Amt und galt als mögliche Nachfolgerin Mugabes. Es gab Hoffnungen, dass sie das Land demokratisieren könnte. Jetzt gilt Mugabes 49-jährige Frau Grace als Top-Kandidatin für die Nachfolge. Ihr Mann denkt trotz seines Alters bis jetzt allerdings nicht ans Aufhören. Mugabe regiert Simbabwe seit 1980. Ihm werden unter anderem Übergriffe auf Oppositionelle, weiße Farmer und kritische Journalisten vorgeworfen. Viele Staaten haben Einreisebeschränkungen gegen ihn verhängt. Nach dem Wirbelsturm Hagupit haben Helfer auf den Philippinen Probleme, zerstörte Dörfer zu erreichen. Auf der Insel Samar kommen sie wegen Erdrutschen und kaputten Straßen nicht voran. Ein Sprecher des Roten Kreuzes sagte der Nachrichtenagentur Reuters, es sei ähnlich wie bei Taifun Haiyan letztes Jahr. Allerdings war Hagupit diesmal schwächer und die Behörden hatten umfangreiche Evakuierungen vorbereitet. Trotzdem kamen laut Rotem Kreuz mehr als 20 Menschen ums Leben. Auf der Insel Samar wurden ungefähr 35.000 Häuser beschädigt oder sogar ganz zerstört. Hagupit erreichte die Philippinen am Samstag an der Küste der Insel Samar. Inzwischen haben die Behörden ihn zu einem tropischen Tiefdruckgebiet herabgestuft. In Hongkong hat ein Gericht angeordnet, die letzten beiden Protestcamps der Demokratiebewegung zu räumen. Die Anordnung wurde in mehreren Zeitungen veröffentlicht. Am Donnerstagmorgen sollen alle Barrikaden abgebaut werden. Ein Busunternehmen hatte gegen die Camps geklagt und Recht bekommen. Das dritte Camp der Protestbewegung war schon Ende November niedergerissen worden. Dabei kam es mehrere Nächte lang zu Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Polizisten. Die Demonstranten haben seit September immer wieder wichtige Straßen in Hongkong blockiert. Zeitweise waren bis zu 100.000 Menschen auf den Straßen. Zuletzt hatte die Protestbewegung aber nicht mehr viel Unterstützung in der Bevölkerung.
Wissensnachrichten.
Freundschaften gibt's auch in der Tierwelt. Klar, wenn man sich gegenseitig hilft, dann sind beide besser dran. Das scheint aber nicht für Männchen zu gelten. Männerfreundschaften gibt's im Tierreich nur sehr selten und eine Ausnahme sind die Berberaffen. Sophie Stiegler aus den Wissensnachrichten. Eine Studie belegt jetzt, dass sie davon auch direkt profitieren.
Und zwar sind sie offenbar stressresistenter, wenn sie viele Kumpels haben. Das war eine Studie unter der Leitung von Forschern der Uni Göttingen. Die haben Berberaffen im Atlasgebirge in Marokko beobachtet. Stress gibt's da zum Beispiel, wenn's im Winter kalt wird oder wenn es Ärger gibt mit anderen Männchen. Und dann um rauszufinden, wie die Affen damit klarkommen, das war für die Forscher wahrscheinlich eine weniger schöne Angelegenheit. Dafür mussten sie nämlich Affenkacke sammeln.
Lecker.
Ja, und die haben sie dann im Labor auf das Stresshormon Cortisol getestet. Und da kam dann eben raus, die Affen, die gute Kumpels haben, waren in solchen Stresssituationen gelassener.
Wie sieht denn so eine Männerfreundschaft aus bei Affen? Also ich denke mir, Weibchen kuscheln vielleicht mehr. Und was machen die Männer?
Ja, die kuscheln auch. Die lausen sich oder sitzen einfach so ganz eng aneinander geschmiegt. Solche engen Beziehungen zwischen nur Männchen sind in der Tierwelt schon eher ungewöhnlich. Also dass Freundschaften gegen Stress helfen, das wurde schon oft bei Weibchen beobachtet. Freundschaften mit anderen Weibchen, mit ihrem Nachwuchs oder mit ihrem männlichen Partner. Aber so von Männchen zu Männchen hat man bisher eher Imponiergehabe und Rivalitätskämpfe um die feschesten Weibchen dokumentiert. Die Forscher sagen, dass die sozialen Beziehungen so eine Art Puffer sind gegen Probleme in der Gruppe und in der Umgebung.
Mit Stress in der Tierwelt geht es jetzt auch weiter, diesmal bei Insekten. Grillen haben nämlich eine andere Strategie, die fressen einfach.
Ja, wenn man so will, sind die Stressesser. Das kam raus in einem Experiment der Unis Koblenz-Landau und Mainz. In dem ging es aber um die Angst vor Fressfeinden speziell. In dem Versuch wurden Waldgrillen auf Pflanzen gesetzt, auf denen Spinnenspuren waren, also Spinnenkacke und Duftstoffe, solche Sachen. Die Grillen sollten diese Spuren dann bemerken und richtig Angst bekommen. Die andere Hälfte der Grillen, die hatte Glück und durfte auf Pflanzen ohne Spinnenspuren. Nach 3 Tagen haben die Forscher die Grillen dann gewogen und sogar deren Bauchumfang gemessen und geschaut, wie viel Blattwerk weg war.
Okay, das heißt, wenn Grillen Stressesser sind, dann waren die im Spinnengebiet also fetter.
Im Vergleich zu den entspannten Grillen schon. Man muss aber dazu sagen, insgesamt hatten tatsächlich alle Grillen abgenommen im Versuch, weil die wohl ihre Labordiät nicht so gern mochten. Die Grillen mit Spinnenduft, die hatten aber insgesamt rund 70% mehr Blattwerk gegessen. Und das ist tatsächlich überraschend, hat mir der Hauptautor der Studie gesagt, weil das Fressen für die Tiere ja eigentlich viel risikoreicher wird, wenn ein Feind in der Nähe ist. Das nennt man auch den Stalingrad-Effekt. In Anlehnung an Soldaten im Zweiten Weltkrieg in Russland, für die es ja auch gefährlich war, sich Lebensmittel zu besorgen, wenn sie dabei ihre Deckung verlassen müssen.
Sind dann die Grillen nicht total lebensmüde, wenn sie so viel fressen, obwohl ein Feind in der Nähe ist?
Ganz im Gegenteil, das war im Versuch sogar gut. Im Anschluss bekamen sie nämlich auch dann wirklich Spinnen mit in die Box, also ihre Fressfeinde. Und da wurden die dickeren Grillen auch weniger gefressen. Die Forscher haben beobachtet, dass die sich erstmal besser versteckt haben, aber sie vermuten auch, dass Fett sein ein Vorteil sein kann, wenn man nämlich nämlich größer ist als Beutetier, dann finden die Spinnen die irgendwann zu anstrengend. So eine große Grille, die könnte sich ja vielleicht ganz schön wehren.
Und zum Schluss gucken wir in den Weltraum, genauer auf den Mars.
Es gibt ja immer wieder Hinweise, dass es da Wasser gegeben hat. Jetzt hat der Rover Curiosity neue geliefert, und zwar auf einen ganzen See. Der Roboter macht ja seit 2 Jahren Fotos vom Gale-Krater. Die wurden jetzt ausgewertet und die Forscher schließen daraus, dass der Krater mal komplett mit Wasser gefüllt war. In der Mitte gibt es einen Hügel, den Mount Sharp, und der ist demnach durch Wasser entstanden, also durch Ablagerungen. Die Forscher gehen davon aus, dass es den See mehrere Millionen Jahre gegeben hat und dass sich in dieser Zeit vielleicht auch Leben auf dem Mars entwickelt hat.
Dankeschön, Sophie Stiegler aus den Wissensnachrichten.
Wetter.
Deutschland liegt heute Nacht unter vielen Wolken. Die Temperaturen zwischen 6 und minus 6 Grad. Im Nordwesten zieht Regen auf. Morgen wird es dann überall nass bei Höchstwerten zwischen 1 und 8 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.